Und ja, genau, auch frag ich auch. Interessiert der Kiez? Das ist es. Die Jungs wollen immer den Teufel. Keiner fragt nach den guten Rezepten meiner Mutter oder so, sondern die wollen wissen, was macht der da oder kennst du den oder was du sagst und so weiter. Natürlich habe ich berichtet. So kam auch der Film Kurz und schmerzlos zustande. Den hatte ich mir netterweise auch gewidmet. Ich hatte so viel zu erzählen, weil ich glücklicherweise mit allen Dopierungen sehr gut stand.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr in der Hans-Albers-Klause an der Friedrichstraße bei Thomas Benakowitsch, Vorsitzender des Bürgervereins St. Pauli. Moin.
Moin.
Grüß dich. Den Laden gibt es seit 38 bereits. Und seit wann ist der Laden Teil deines Lebens?
Eigentlich, seit ich mich erinnern kann. Vielleicht, seit ich 2 bin. Auf jeden Fall weiß ich, dass die ganzen Hocker viel höher bzw. größer waren als ich.
Deine Mutter hat den Laden dann übernommen, ja?
Ja, sie hat ihn übernommen. Und da ich zu der Zeit noch ohne Vater war, weil später kam mein Stiefvater in mein Leben, ja, war ich oft in der Kneipe. Und zu der Zeit war es noch nicht so problematisch. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Jugendamt da drauf geschaut hat oder nicht. Aber auf jeden Fall bin ich hier mit aufgewachsen.
Was für Erinnerungen hast du an den Laden so als Kind, außer die hohen Barhocker?
Das ist eine vertraute Erinnerung. Es ist zu Hause, es ist wie ein Wohnzimmer. Eigentlich ist das auch ein Teil ein Spielplatz gewesen. Die Leute waren alle sehr, sehr gut zu mir. Ich erinnere mich nur eigentlich an gute Sachen. Ich habe keine schlechte Erinnerung aus der Hans-Albers-Klause aus meiner frühen Kindheit.
Nee, nicht irgendwelche Angst oder so, Betrunkene, die dir Angst gemacht haben oder sowas?
Nein, das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was wahrscheinlich ein bisschen skurril ist, ist, ich habe bis Ende meiner 30er Jahre jetzt, meines Alters, also kein Bier getrunken. Ich hatte eine Aversie gegenüber dem Geruch von Bier, weil den habe ich dann schon sehr früh aufgenommen und viele, die dann hier auch saßen oder sich auch mit mir befassen wollten oder sich zu mir geneigt haben und irgendwas gesagt haben, die rochen nach Bier. Und das ist so geblieben, dass ich also nie Bier getrunken habe. Nie. Und dann erst, da war ich weiß nicht, 37 oder so, da habe ich das erste Bier getrunken. Da kam diese Craft-Biere kam dann auf den Markt und da habe ich es versucht.
Und, bist hängen geblieben beim Bier?
Ja, da ich jetzt prinzipiell wenig Alkohol trinke, bin ich beim nicht-alkoholischen Bier hängen geblieben, mag ich gerne. Aber ja, ich trinke gerne Bier, aber wenn, dann meistens das nicht-alkoholische.
Ja, und als Kind, ja gut, wenn man das so erlebt hat, ne, dass man ständig von irgendwelchen Bierfahnen angehaucht wird, wollten die dann alle mit dir spielen oder irgendwie dich auf den Schoß nehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genauso. Die haben mit mir gespielt, haben mich auf den Tresen gesetzt, was auch immer. Also immer unterschiedlich, aber immer gut und nett. Also da gibt es, wie gesagt, keine einzige schlechte, im Gegenteil, nur gute Erinnerung. Also das war wirklich mein Spielplatz und Wohnzimmer zugleich. Und ich meine, das ist ja auch ganz klar, wenn Mama da ist, wo Mama ist, ist ja natürlich auch das Sicherheitsgefühl groß und die haben sich auch dann auch dementsprechend alle verhalten. Ne? Weil Mama hat immer mit einem großen, wachenden Auge drauf geschaut.
Ja, war deine Mutter da immer sehr hinterher?
Sie war hinterher, sie hat sich sehr Mühe gegeben, also mich ordentlich aufzuziehen. Auch wenn wir hier natürlich in einem Viertel gelebt haben und sie gearbeitet, was natürlich das nicht einfacher macht für eine alleinstehende Mutter. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich nicht derjenige sein, um jetzt das Resultat zu beurteilen, ob das so geklappt hat.
Das kann ich jetzt auch noch nicht beurteilen, tut mir leid.
Aber ihre Mühe war auf jeden Fall ganz klar sichtbar und sie konnte natürlich auch sehr beschützerisch sein. Also ne, sie ist immer noch eine starke und dominante Frau. Und es war eigentlich ganz nett, unter diesem Schutz hier sich zu bewegen.
Ja. Ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie alleine als Frau auf dem Kiez und dann noch alleinerziehend irgendwie und Kneipeninhaberin, das ist ja schon echt hart.
Ja, einerseits ist es hart, aber man muss eigentlich die andere Seite sehen und das habe ich im Leben auch erleben müssen oder erlernen. Das Leben hat mir das beigebracht auf die harte Tour. wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann kannst du nach vorne gehen. Zurück geht's nicht, weil die Wand ist dahinter, es geht nicht. Entweder man geht nach vorne, und ich glaube, so war es bei meiner Mutter auch. Vor allem, wenn man ein Kind großzuziehen hat, man weiß, dieser Überlebensdrang einfach, auch diese existenzielle Angst, die dann, und die Verantwortung, die mit hineingeht in das Ganze, hat sie einfach zu dem gemacht, wie sie war. Also vielleicht ist sie nicht immer so stark gewesen, also von ihrer Natur aus, sondern sie muss das einfach. Das Leben zwingt dich. Entweder zerbrichst du an Sachen oder du wirst stark. Und sie ist nicht zerbrochen, und das ist eben, was das Leben mit einem macht, und Situationen schaffen dann Stärke. Das ist das Schöne an St. Pauli, sage ich mal, gewesen. Jetzt hat sich das ja auch sehr, sehr verändert. Und die Leute, die hier leben, sind meist dazugezogene, die das jetzt einfach cool finden, bohemisch fast, also dass sie hier so in so einem Trash-andrüchigen Viertel, weil das hat man gelassen, es ist kein Rotlichtviertel mehr. Es ist einfach nur das letzte kleine Licht, so das letzte Zeichen, bevor das komplett abgestorben ist. Das hat man so, glaube ich, aus Imagegründen noch ein bisschen gelassen, dass da noch irgendwie noch mal eine Stripbar ist, da noch ein paar Mädels stehen und dass die Leute diesen Vibe noch von früher feiern können. Ne? Mhm. Die leben da, sie haben dieses Sicherheitsgefühl. Das Sicherheitsgefühl ist ganz anders. Die können sich hier komplett mit dem Kinderwagen quer über einen Platz fahren und müssen sich keine Sorgen machen, dass da die Gang ankommt oder irgendwelche 2x2 Meter großen Zuhälter mit langen Haaren, die da irgendwie einen schlechten Tag haben und dann die da, sag ich mal, so ganz salopp so wegklatschen, sondern nein, sowas gibt es nicht. Man lebt so in der Legende und man spürt immer noch deren Präsenz. Man spürt sie noch so ein bisschen, deren Geist, aber nicht wirklich. Also alles ein bisschen
Disney. Ja, weil er am Leben erhalten wird.
Disneyland für Große. Ne? Disneyland für Große, ein bisschen Abenteuerpark, so wie wenn du in den Zoo gehst, guck mal, da ist der böse Löwe da, aber der ist hinter Gittern da, es ist alles gut, mach dir keine Sorgen, gib dir mal Leckerli und so. Und ungefähr hier ist es so auch. Ne? Hier kann nichts mehr passieren. Also passiert sehr, 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 sehr wenig. Die Gefährlichen sind eigentlich, die hierher kommen und denken, das ist ein absoluter Spielplatz für Idioten, weil zu Hause oder wo sie arbeiten, meistens, keine Ahnung, zum Beispiel in der Bank irgendwo, und dann kommen die hierher und dann weg mit der Krawatte, weg mit den ganzen Manieren. Und dann schlagen sie Purzelbäume, schimpfen, beschimpfen, pinkeln an die Fassaden, an die Litfaßsäulen, krabbeln Mädels an, was auch immer. Also verhalten sie, denken, okay, das sieht keiner, hier kann ich das machen. Wie gesagt, das ist leider oft das Bild, was man heute bekommt, dass es ein Spielplatz ist und leider auch sehr oft für Idioten.
Lass uns nochmal zu dem Laden zurückkommen. Was war das überhaupt hier für eine Kneipe?
Ja, gute Frage.
Was waren das für Gäste? Wie lief das hier ab?
Also dann komme ich wieder auf das Gleiche zurück eigentlich. Das war ein Gemeindezentrum, ein Wohnzimmer. Ehrlich gesagt, ist ein Wohnzimmer, weil man kannte sich. Das ist der große Unterschied. Früher kamen Leute in die Hans-Albers-Klause, die hier gelebt haben, hier meistens gearbeitet haben oder ein bisschen Tick weiter im Hafen oder irgendwo außerhalb, aber auf jeden Fall in der Nähe vom Kiez. Und die kamen dann hier und man kannte sich. Jetzt ist die Struktur so, dass das alles sich entfremdet hat. Die Leute kennen sich nicht. Viele haben auch keine Ambition, überhaupt den Nachbarn kennenzulernen. Es herrscht eine Anonymität. Außer die Musik ist mal zu laut und dann wollen die sich beschweren, weil sie vergessen haben, dass sie auf den Kiez gezogen sind. Es ist auch Zufluchtsort, sage ich mal, für Einsame natürlich, was eine Kneipe generell ist. Die Leute, die herkommen, die suchen Gesellschaft. Die suchen Austausch. Das ist natürlich auch ein Kummerkasten. Wir haben zum Beispiel auch einen Sparclub gehabt. Wirklich von der Name der Nacht bis zum Hafenarbeiter, bis zum Schuster, Kellner, was auch immer. Also alle waren sie hier. Alle waren sie nett und alle kannten sich. Und es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis, ein vertrauenswürdiges Verhältnis. Und meine Mutter konnte mich zum Beispiel hier lassen und kurz weggehen, was holen ins Lager oder eben essen oder was auch immer. Die musste sich nicht eine Sekunde im Kopf machen. Zu der Zeit gab es keine Kamera, das gar nicht. Die haben so auf mich aufgepasst, als wenn ich deren Sohn wäre.
Gab es da bestimmte Gäste, die du noch mit Namen im Kopf hast, wo du gleich immer hin bist, wenn du in den Laden rein bist?
Ja, da war zum Beispiel Django, wir nannten ihn Django, der hat auch für uns gearbeitet. Das war so ein unglaublich herzensguter Mensch. Also die meisten, das muss ich sagen, die meisten Menschen waren so gut. Ich habe die ja nicht nur wahrgenommen als Kind, als naives Kind mit irgendwie 3, 5 Jahren. Ich habe die auch wahrgenommen mit 15 Jahren. Und diese Konstante, die können das ja nicht mal einmal faken, so, okay, ne, der nette Onkel oder so. Sondern man kennt diese Menschen besser als einige Familienmitglieder. Weil das ist eigentlich die Familie dann. Django war einer, der war für sich selber als Erscheinung kurios. Also der war was wie ein Albino, der war so weiß. Der hatte lockiges Haar, ganz starke weiße Locken, Schnauzer, war drahtig, war fast 2 Meter groß und hat immer Grog getrunken. Und dazu 1 Liter Milch. Und sowas vergisst man nicht, ne? Das ist nur Eigenart, ne? Das ist einfach so cool. Und Anna, die leider verstorben ist, Anna Lebrecht, von Anna hat meine Mutter den Laden übernommen. Die waren sehr gute Freundinnen. Oma Anna hat sehr, sehr lange und sehr gut auf mich aufgepasst. Dadurch habe ich auch ganz andere Sachen als den Kiez gesehen, also ganz andere Welt auch. Sie hat einen Sohn Frank, mit dem bin ich dann mit aufgewachsen. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Leute, die ich, ja, das sind so die zwei, die mir wieder so in den Sinn kommen. Mhm. Ich spüre, wenn ich das jetzt erzähle, habe ich nur einen guten Vibe. Ich merke so, wow, weil ich habe lange jetzt erst durch dich, jetzt habe ich jetzt wieder an diese Menschen wirklich intensiv jetzt einmal gedacht, weil der Tag verläuft, man ist mit sich selber beschäftigt und seinem Problem und dann vergisst man eben diese wichtigen Menschen oder man vergisst sie nicht, aber man hat sie irgendwo in der Ecke getan und deswegen, also vielleicht hört man das gerade, dass ich da ein bisschen so ein Kloß schlucke, aber ja, es ist auch, und es ist wirklich dann so, ich weiß nicht, ob es klassisch mit dem Alter kommt, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ihr seid ja auch nicht mehr die Jüngsten.
Danke, das ist total nett von dir. Das finden wir super, oder?
Nein, aber ich meine...
Das hören wir doch gern.
Und ob das immer mit den alten Zeiten immer so, was hat mich früher immer so gedacht, auch die mit den alten Zeiten alles war besser, dann kriegst du immer so, denkst du, oh, komm jetzt, nicht die Nummer, ne? Nicht wieder die. Und es ist wirklich, ich spüre es jetzt mit meinen 48, spüre ich so, oh, die alten Zeiten und nicht, weil es mir jetzt schlecht geht. Man denkt immer so, das ist eine Geschichte der Verlierer, ne? So, weil jetzt geht es dir nicht so gut und so und jetzt wollen die alten Zeiten. Nein, es ist eine andere Lebensqualität. Ich fand, es war viel liebevoller, es war viel netter zu der Zeit, ehrlicher. Die Leute waren ehrlicher. Ich merke es auch in den Jungen, die Kinder waren anders, ich weiß nicht, wie ich war. Ich habe viel mitbekommen, aber ich hatte immer heiden Respekt vor Älteren, natürlich vor meiner Mutter. Wenn ich was gemacht habe, war es nur so, ist mir vollkommen egal, ob jetzt, ich sag mal jetzt, ob es die Polizei ist oder ob es irgend so ein, ja, jemand, der da als ganz gefährlich galt oder so. Für mich war nur so wichtig, oh, Hauptsache Mama erfährt das nicht. Das war das Ultimative. Alles andere geht. Wenn ihr wollt, schlagt mich, steckt mich immer, macht alles, was ihr wollt. Nur nicht, Mama darf es nicht erfahren. Und nicht so aus Angst.
Ja, hätte deine Mutter heftig reagiert, oder?
Natürlich, weil sie ist bemüht, dass sie einen guten Jungen großzieht. Nur es geht darum, dass es geht nicht um Angst. Es geht darum, um Enttäuschung. Ihre Liebe also nicht richtig zu reflektieren. Das war die Angst, weil ich wusste, was sie von mir erwartet, wie viel Energie sie in mich setzt. Und wenn ich dann irgend so einen Blödsinn mache, dann ist das einfach eine Kränkung, das ist eine Enttäuschung, weil das hat sie nicht verdient. Mhm. Und nicht so, weil ich denke, okay, jetzt wird sie mich dann irgendwie schlagen oder so. Nein, weil das merkt ein Kind, wenn man sieht, das ist die schlimmste Strafe, wenn du siehst, dass dein Mutter oder Vater einfach enttäuscht sind. Das ist das Härteste, das ist ein Trauma.
Du bist ja, ihr hattet ja hier nicht nur den Laden, du bist auch hier aufgewachsen, an der Talstraße, also direkt downtown. Beschreib mal, wie der Kiez deiner Kindheit aussah. Jetzt unabhängig vom Laden hier.
Ja, sehr bunt, abenteuerlich. In einer, ja, für sich eigenen Schönheit. Ein Mikrokosmos in Hamburg. Die Talstraße war eine Durchlaufstraße, wie sie es jetzt auch ist. Also viele Leute sind immer dort durch. Also es war immer sehr belebt. Dadurch haben sich auch sehr viele Läden dort angesiedelt. Vom Schuster, hier vom alten Land, die Familie, das Ehepaar mit dem Gemüseladen. Dann unser Schlachter. auch ein Familienbetrieb, das hat es ausgemacht. Und das war das Schöne. Und die Leute, die dort waren, da war nicht irgend so ein Chef und der hatte ein paar Angestellte und dann kommt er mal vorbei oder so, sondern die haben das gelebt. Ja? Du siehst die beiden, die in der Schlachterei sind, Mann und Frau, die haben von Hof, die kennen jedes Huhn, die kennen jedes Kalb, die wissen, was sie da haben. Man sieht das auch, dass sie es leben. Die sind das. Und das hat eine ganz andere Lebensqualität. Dann hatten wir einen Tante-Emma-Laden. Die Dame war fast 90. Direkt unten, wenn ich aus dem Haus gekommen bin, war der Tante-Emma-Laden wirklich noch mit so Holzverkleidung und Regalen. Und einfach, wo du siehst, da sind irgendwelche Dosen im Regal. Also so weit weg, also Lichtjahre weg von irgendeinem Rewe-Supermarkt. Es war so einfach so süß. Und die Dame, die war auch so süß, die war immer, also obwohl sie im hohen Alter war, die war immer sehr schick, sehr nett und sehr fit vor allem. Und das ging immer so weiter. Also um jetzt mal einen Punkt zu machen, was das angeht. Was ich eigentlich mit dieser Aufzählung sagen wollte, ist, dass es alles im Viertel gab. Du hast den Bäcker natürlich, gehst runter. Du musst Gemüse, hast gutes, gesundes Gemüse, was wir heute Bio bei Rewe haben oder so, hast du eigentlich sofort vom alten Land direkt vom Bauern, vor der Haustür. Ja? Du lässt dir die Schuhe machen, ich kann runtergehen und der muss nichts bezahlen, nicht im Voraus, nicht dies, sondern die, hey Tommy, ne, kenn mich, alles ist gut, es ist, man fühlt sich wohl, man fühlt sich sicher, jeder kennt jeden. Und auch der Hausflur zum Beispiel, da gab es eine Hausordnung. Heute ist es unglaublich. Also ich weiß nicht, ich wohne ja in einem Haus, aber ich habe einige gewechselt bis jetzt und noch nie habe ich gesehen, dass es eine Hausordnung in dem Sinne gab, dass die Nachbarn sich darum gekümmert haben, dass das alles ordentlich ist, sondern die haben auch noch diesen Anspruch, wieso hat da nicht jemand sauber gemacht? Und bei uns war das immer so fast, wie soll ich sagen, also beschämt, wenn du weißt, du bist jetzt am Mittwoch dran und die Wohnung hat jetzt nicht sauber gemacht. Und dann guckt man da und denkt man, was ist denn hier los? So. Und wie gesagt, eine ganz alte.
Musstest du auch sauber machen?
Ja, ich musste alles machen. Ich habe das ganze Programm durch. Ich habe auch das Haus immer sauber machen müssen und so. Mama hat gearbeitet, dann war sie, meinte sie, okay, ne, mach das hier sauber, dies und das. Und ich muss sagen, ich habe bis heute, das sind die guten Angewohnheiten, die man sich dann zulegt. Ne? Und Hygiene ist eh das A und O. Und vor allem die Toiletten, das ist immer so eine Sache. Ja, da kämpfe ich dann mit der Klause immer, weil die Gäste dann, es ist leider so mittlerweile, dass die da nicht mal so drauf achten oder gar nicht. Und mein Empfinden ist immer, dass die Toilette, egal ob bei jemandem zu Hause oder in deinem Gastraum, sprich jetzt Kneipe oder Café, ist immer das Spiegelbild des Betreibers. Du kannst alles fake machen, tun, aber dort fallen die Masken. Ne, wenn die Toilette sauber und fit ist, dann weißt du ungefähr, mit wem du es zu tun hast.
Ja. Deswegen, deine Toilette ist sauber.
Das hoffe ich immer zumindest. Das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich in den Laden komme. Ich habe noch einen anderen. Hallo, begrüße alle. Erst ist der Toilettengang. Und wenn das dann nicht stimmt, dann gibt es ein bisschen Ärger.
Und hast du dann damals so richtig das Treiben auf der Straße, jetzt Luden und Huren und Betrunkene und so, hast du das richtig mitbekommen als Kind?
100%. Wie ich es gerne sage, immer das volle Programm. Also es gibt wenig Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ja, aber das ist in einer anderen Qualität. Das muss ich dann immer wieder sagen, weil die Leute verstehen das auch manchmal falsch, auch mit dieser Ghetto-Romantik. Diese Ghetto-Romantik ist wirklich eine Romantik, weil all diese Leute versuchen zu überleben auf ihre Art und Weise. Da verschwimmt das Ganze auch mit den Mädels der Nacht und auch den, sag ich mal, den Dieb und was auch immer oder Zuhälter. Man sieht ja nicht so, der ist Zuhälter und dann ist er gleich verbannt. So. Nee, der gehört hier hin und es geht immer nur darum, wie geht jemand mit dir um. Und wenn der Zuhälter netter ist und er kümmert sich nur um sein Mädel, macht seinen Job quasi, auch wenn das vielleicht zu der Zeit jetzt gesetzlich und wie auch immer, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, wir wissen alle, dass das alles so war. Ne? Und wenn es keinen Kollateralschaden gibt, dass du nicht hier irgendwo reinkommst in den Laden, weil er glaubt, er ist gerade Tony Montana und dann erniedrigt da jemanden oder denkt, er kann was umsonst machen oder was kaputt machen. Die Leute haben hier sehr oft ihr Viertel aufgepasst, gerade so welche, für die Außenwelt gesehen, ja, kriminelle oder komische Gestalten, die haben hier auf ihre eigenen Leute, und das sieht man ja auch in der Welt, bei diesen ganzen Großen, wo man denkt, oh, na, das ist ganz schlimmer. Man fährt da hin oder hört, ihr sagt, ja, aber der hat fürs Viertel da ganz viel getan. Weil die selber meistens aus so welchen Verhältnissen kommen und verstehen, was das heißt. Und die werden nicht irgendwie jemanden, kleinen Jungen, der hier eh schon Schwierigkeiten hat, was Böses tun, oder der Mutter mit dem Kind oder so. Nee, der wird helfen, wenn sie da ihren Einkauf umwirft, kommt dann und hilft da. Also das ist nicht so schade, dann ist er nicht der große Macker, der, dass er die Welle schlagen muss. Da hat er keinen Gesichtsverlust. Aber wenn jemand von der Seite kommt, dann sind die alle ganz anders. Und deswegen haben die aber auch den Support, sag ich mal, von den Leuten hier gehabt, weil das sind Nachbarn und dadurch auch quasi Freunde. Dieser Zusammenhalt, das war fantastisch. Dieses Sicherheitsgefühl. Naja, zu der Zeit hatte ich persönlich, mit egal ob mit 13, 12, ein größeres Sicherheitsgefühl, als ich es heute habe, wenn ich über den Kiez gehe. Weil heute kommen Leute, früher haben sich die Leute gar nicht auf den Kiez getraut. Da siehst du heute die 17-Jährigen in Gruppen gehen, respektlos, Wodka-Bomben. Wenn sie Ältere sehen, interessiert die das nicht. Oder junge Frauen, die sind wirklich dann, verhalten sich wirklich asozial. Und die kommen hierher und verbreiten Terror und pinkeln dann in den Hauseingang und so. Aber was machen die zu Hause bei sich nicht? Man wird nicht sehen, dass jemand, der hier lebt, auf St. Pauli lebt, in den Hauseingang von jemandem pinkelt. Mhm. Das passiert nicht. Oder in seinen Wagen anpinkelt. Und das ist immer dieses falsche Bild. Ach, die Assis da vom Kiez und so. Nee. Wir waren immer die Aussätzigen, also wenn wir die Pest hätten und wir sind hier ins Viertel gebracht worden und das sind so unsere Grenzen. Und immer hat man gemerkt, dass das mit einer Verachtung auch rüberkam. Und man könnte schnell einen Minderwertigkeitskomplex draus, sag ich mal, bekommen, wenn man nicht wüsste, wie die innere eigene Stärke eigentlich vom Viertel ist. Und wir wussten so, Underdogs, eigentlich sind wir viel geiler als die. So, genau das ist, und das steht auch St. Pauli, der Verein St. Pauli steht auch dafür. Das sieht man. Und dann kommen die alle und alle wollen eigentlich so sein wie St. Pauli. Und das ist dann der Beweis auch nach vielen Jahren dann. So, ne?
Ja.
Und so sind wir dann immer alle hier.
Aber damals, also als du noch ganz klein warst und das dann auf der Straße auch dieses Treiben wahrgenommen hast und vielleicht irgendwie leicht bekleidete Damen. Und
ja,
so.
Da komme ich jetzt sofort und gerne zu. Ich weiß,
das ist. Ist das denn, hast du da mit deiner Mutter drüber geredet? Hat sie dir das mal erklärt oder so? Oder war das
total normal? Das ist so, man wird ins kalte Wasser geschmissen. Was soll sie mir da erklären? Ich meine, ich kann ja nicht andauernd mit mir rumlaufen und mir alles erklären. Vor allem die leicht bekleideten Damen da. Okay. Das ist ja eine Sache, aber die Talstraße grenzt ja an die Schmuckstraße. Ne? Und die Schmuckstraße, die war zu meiner Zeit sehr speziell. Also sehr, sehr. Weil da waren die Transvestiten meistens aus Südamerika und es gab einige aus Deutschland. Also, weil heute sind es mehr die aus Bulgarien, Rumänien, die sind ganz, von ganz anderen Schlag und ganz anderes Teil. Und da muss man sich vorstellen, da ist jemand, der 2 Meter misst in Höhe, ungefähr ein Gewicht. Also ich kann es nur schätzen, aber ich denke mal, so sind locker 120, 30 Kilo, locker, ne, an Masse. Mit Brüsten, die, wenn ich mich zusammen so knallen würde irgendwie, ungefähr wie eine Brust aussehen, also als kleiner Junge. 2 Monsterbrüste, nicht, das sind keine Brüste, wo, ich glaube, man muss unbedingt 2 Hände, um die eine Brust anheben zu können. Ne, die könnte einen eigentlich erschlagen. Ne? Du musst irgendwie eine richtige Haftpflichtversicherung oder was weiß ich dafür haben, die könnte jemand erschlagen, die eine. Und wenn es 2 sind, ne? Und auf jeden Fall zu der Zeit hatten die Leute alle auch kleine Füße und so, aber zu der Zeit hatten die schon so 45, 46. Ne? Und dann hat sie aber so kleine Absätze. Weil mehr geht da nicht. So. Und der Klassiker war 2, 3, 4 Pekineser. Und natürlich diesen Kleid, sehr viel übertriebene Schminke, sehr viel. Das meiste waren ja Perücken, viel Haar. Und dann diese Genussfahne. Also man merkt schon um die Ecke, da kommt eine oder einer, weil das hat so, da war so viel Parfüm. Das ist unglaublich, als wenn Douglas riecht nicht so. Also, und das sind so Sachen. Und wenn man klein ist, ist es für einen spannend. Von der Natur aus ist es für einen witzig, weil es ist mehr viel Verkleidung. Ein Kind sieht sowas ja nicht, ist nicht noch nicht sexuell reif und, wie soll ich sagen, hat jetzt die Details da im Kopf. Wieso, weshalb, warum und sondern sieht da, merkt so, oh Mann, guck dir diesen Kerl an, wahrscheinlich ist er tagsüber Schlachter irgendwo. Jetzt ist er ja eine Dame. Ja, sowas sieht man, sowas prägt auch. Die haben auch mit uns gespielt, ich erinnere mich, also das kann ich natürlich sagen, jetzt ist das, früher ging, ja, heute ging sowas gar nicht. Ich erinnere mich, dann waren wir schon Teenies. Da gab es ein Latino-Tanze, die saßen immer am Fenster so, ne, und haben auf Kunden gewartet und haben gepfiffen und dies und das. Und wir gehen vorbei und die Jungs so, oh, guck mal, ne, und du erkennst manchmal gar nicht, du weißt ja gar nicht, ist das jetzt eine Mädel oder ist das ein Junge? Keine Chance, wenn du das, sowas nicht kennst, wenn du naiv bist, nur keine Chance. Ne? Und dann hebt sie dann das T-Shirt hoch, so, ne, zeigt die Brüste. Und wir so, oh, ne, so, das ist Kino, das ist Kino. Heute haben die YouPorn, Internet, dies, das, die Leute sind schon mit 12 irgendwie, ist das schon für uns, wir waren ganz anders erzogen. So. Wir hatten zu der Zeit, wie ist er hier, irgendwo so Chin-Chin und so, und dann wenn die mal ein bisschen einmal irgendwie da tanzen, das war schon für einen Teenie, war das schon, ne, so. Und auch, obwohl wir hier die Mädels hatten, so, also die da standen, die waren natürlich auch immer sehr provokativ, das ist an einem auch nicht spurlos vorbeigegangen. Aber bei den Tanzen und so, die waren oft sympathisch, haben das als Spiel gesehen. Also da hat keiner was gemacht oder uns verführt, sondern sehen die Jungs dann immer so, na hier, den hier. Und dann irgendwie so, ach.
Naja. Fand ihr aber gut, ja?
Ja, fand natürlich, wenn man gut, dann hat man, wir haben Sachen gemacht, dann sind wir zu viert, fünf, dann sind wir zum Hafen. Früher war das ja unten alles dunkel, jetzt ist ja, es ist ja das teuerste Gebiet und schickimicki. Früher war es ja ein quasi Industriegebiet, da waren die ganzen Mädels am Hafen, die standen ja dort, quasi Autostich oder wie auch immer. Wir sagen immer, bei uns hieß das immer, lass uns eine Runde machen. Eine kleine oder eine große? Eine kleine, so eine halbe Reeperbahn, Kiezrunde, und die große war richtig groß, dann gehen wir auch runter zum Hafen. Nur mal gucken, ne? Das war so, sage ich mal, waren auch die ersten, ja, ich will nicht sagen sexuellen Erfahrungen, aber mental, also so, ne? So, das war schon so mal gucken und so, war interessant. Also
ihr habt eine Mädelsrunde gedreht?
Ja, so das hatte das
eine ist, kleine das, oder
das,
eine
das,
große?
Das war so ein bisschen Sexualkunde. Ne? So, man geht und dann man guckt ja mal da im Schaufenster und dann siehst du da natürlich täglich, du kannst dich ja nicht blind stellen, du siehst ja da irgendwelche Dildos und Verkleidungsgeschichten, irgendwann weißt du auch, was das ist. Du siehst ja, das ist ja kein jetzt irgendwie hier zum Teig kneten oder irgendwie sowas. Das ist schon irgendwie was anderes. So.
Aber hat deine Mutter dir das erlaubt, dass du so rumziehst? Oder war das auch ganz Gottes klar
Willen.
So,
wenn es
dunkel ist, bist du eigentlich
zu Hause? Gottes Willen, wenn die wüsste, und das frage ich mich heute auch, wie hat die das unhändig geschafft? Ne? Wie hat die das heute, ich würde jetzt heute durchdrehen, würde ich sagen, wo ist meine Tochter oder mein Sohn? Also ohne Kontrolle, wir sind ja alle, wir glauben, wir könnten alles kontrollieren, was auch wieder nicht der Fall ist. Und das war einfach diese Autorität, das meinte ich auch. Und da jeder jeden kannte, hatte ich das Gefühl, dass mich hunderte Augen beobachten. Ich habe so sehr wohl darauf geachtet, wie ich mich hier verhalte. Aber ich würde mir nicht herausnehmen, jetzt irgendwie zu jemandem einfach dreist zu sein und frech. Vor allem nicht zu Eltern. Und
aber du durftest schon so losziehen. Oder wusste sie es einfach
nein, es ist einfach so, okay, sei dann und dann da. Und was ich bis dahin gemacht habe, wusste sie meistens nicht. Aber ich war schon immer ein schlechter Lügner. Und wenn sie mich da fragt, was hast du denn gemacht und so, wo warst du? Da musste ich also sehr nur geschickt sein, um das zu umgehen. Weil lügen durfte ich nicht. Das
wir waren spazieren.
Ja, wir waren spazieren. Ist ja auch, und wo, dann ist das nicht so. Ich sag, ne, das ist genau der Punkt. Man muss das immer gut umschreiben können. Und was man nicht weiß, dann macht dann auch nicht heiß. Also, nee, war schon, die wussten, wir haben viel Fußball gespielt. Und wichtig ist, wie es heute ist, mit wem du bist, so bist du auch. Die Frage war eigentlich immer nicht, wo warst du, sondern mit wem warst du. Und das ist auch die richtige Frage bis heute.
Warst du damals, gab es ja auch ganz viel hier im Viertel so Kindergangs. Warst du auch in so einer Gangbande irgendwie?
Ja, wir waren selber so eine kleine Gang. Und ich hatte nie Ambitionen, obwohl der Anführer der Champs von meinem Fußball-Buddy und sehr guten Freund der Anführer war. Und das war die größte Gang. Und jeder wollte irgendwie von denen erkannt werden oder dabei sein. Wenn du sagst, ey, ich kenne den, der ist bei den Champs. Und so, ne? Das war schon so, das war was Großes. Ne? Das war klar. Oder du trägst den ähnlichen Jogginganzug, weil die haben sich da identifiziert. So der Jogginganzug mit dem Champs-Aufdruck. Und dann darfst du auch nicht einfach nur so tragen, wenn du nicht Mitglied bist. Ne? Da gibt es richtig Ärger, wenn du so ein Blender dann bist. Und so hatte ich meine eigene kleine Mikrogruppe.
Da warst du der Anführer?
Ja, da war ich der Leithammel.
Wie viele wart ihr?
Unterschiedlich, das variiert immer. Aber so vom Viertel, da sind ja immer so der harte Kern, immer fünf, sechs. Das sind immer die üblichen Verdächtigen, ne? Die üblichen, die wir hier wohnen, dann sind wir zusammen. Und das ist auch nicht so, wie soll ich sagen, der klassische Anführer. Ich habe da nicht jemanden delegiert oder so, sondern es gab dann keinen über mir, der, wenn ich sage, okay, lass uns mal da jetzt hingehen, war das schon recht demokratisch. Wenn ich da irgendwas gesagt habe, hat das auch nicht unbedingt jemand in Frage gestellt. Also, weil wir kennen uns ja tagtäglich. Wir haben auch zusammen Fußball gespielt. Und dann komme ich dann gerade zum Thema St. Pauli wieder, FC St. Pauli, Fußball. Das ist auch dann auch wieder wichtig. Das hat viele von uns eben geprägt und auch von den Drogen auch ferngehalten. Weil egal, wie gut die Erziehung ist und wie sich jemand Mühe gibt, man kommt nicht drumherum, wenn man in so einem Viertel lebt. Sachen zu probieren, weil die Langeweile oder zu viel, sag ich mal, nichts tun, fördert den Teufel.
Okay, und durch den Fußball
Durch den Fußball, das meinte ich ja, mit wem du bist, so bist du auch, dann hat man natürlich diese ganzen anderen Vorbilder, dann ist jetzt nicht, um jetzt nicht jemand nahe zu treten, aber sagen wir mal, einer von den Milieugrößen ist jetzt nicht unbedingt das Vorbild, so, sondern es ist Maradona oder es ist Uwe Seeler oder so. Ne?
Das waren eher deine Vorbilder, ja?
Auf der anderen Seite, weil da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Es ist so einmal wie Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Es ist immer, ich glaube, jeder, der hier mit aufgewachsen ist und dann in ein anderes Leben getreten ist, hat eine gewisse zwiegespaltene Persönlichkeit. Und wie man immer schön sagt, du kannst aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus dir. Und das ist wohl wahr. Das ist nicht mal eine Beleidigung und das ist eigentlich... würde ich für mich persönlich auch als Plus sehen. Und Ghetto sehe ich nicht negativ behaftet, so wie man es glaubt, sondern Ghetto meinte ich diesen Zusammenhalt, ein Viertel, wo die Regeln klar abgesteckt sind, wo man sich nicht anonym verstecken kann für seine Taten, Guten und Schlechten, also wo man einfach nicht da ist, nicht präsent. Und das ist wichtig, man lernt, Rückgrat zu haben und Verantwortung zu übernehmen für die Sachen, die man macht. Und das ist, ich glaube, das Wichtigste für einen Menschen, dass er das als Fundament hat.
Gab es denn da auch mal, habt ihr denn in eurer kleinen Gang, gab es da auch mal Sachen, die ihr gemacht habt?
Definitiv. Definitiv, wenn wir mal das Training geschwänzt haben, zu viel Zeit hatten und unsere Teenie-Hormone so gestiegen sind und wir andere Flausen in den Kopf gesetzt bekommen haben von anderen und dann sehen, guck mal, die Jungs laufen hier rum oder fahren mit den dicken Karren rum. Da guck mal, der im Rolls, der hat jetzt ein AMG 560er Coupé. Das war so ein Traumauto eigentlich. 560er Coupé, AMG, das war das Traumauto. Wir kannten jede Felge. Man wusste genau, wer diesen Wagen fährt. Der fährt den, der macht das. Also wir waren wie ein Radio. Ne? Wir hatten alle Informationen eigentlich. Natürlich, dann hat man die Ambition. Dann denkt man, wie hat er das gemacht? Was macht er denn? Ist ja klar. Ach, der macht das und das. Und dann ist die Frage, kann ich das denn auch? Kann ich das denn auch? Und dann gibt es immer irgendwas. Ich erinnere mich, wir haben noch, da war bei mir, glaube ich, 15 oder so, 14. Und wenn ich 14 und 15 sage, hört sich das für den Hörer heute wahrscheinlich so an. Ja, mit 15 war ich schon mit meinen Freunden auf Ibiza oder so. Für die ist das heute alles so normal. 14, 15 war für uns wie heute 10. Du bist noch in der Struktur, du bist im Haus. Du bist Kind, ganz klar. Du bist Kind, Teenie. Du hast eigentlich nichts zu sagen. Du kannst deine Wünsche äußern. Das ist jetzt nicht so, ja, wenn ich das nicht bekomme und Drama und dann gab's nicht. Ne? Gab's nicht auch natürlich, die finanzielle Situation war ja immer sehr karg. Um den Faden jetzt nicht zu verlieren, dann haben wir sogar, da gab's Ältere, die haben, ich glaube, die waren sogar gefaked oder irgendwo, wer weiß, gestohlen, haben wir Jeans verkauft. Auf dem Schulhof. Und das lief. Und das
geklaute
ist
dann, Jeans, vom Laster gefallen.
Vom Laster gefallen oder gefaked oder so, das wussten wir zu der Zeit nicht. Ne? So, wissen wir nicht, aber wir haben da coole 501. Das waren auf jeden Fall Levis 501. Es gab dann rote, weiße, das war großes Kino. Das Problem ist, dass das super lief. Und das ist dann, so catcht man ein. Wenn du anfängst, Geld zu verdienen und leicht, und dann verlierst du den Respekt. Und verlierst den Respekt gegenüber deinem Lehrer, den anderen Sachen. So fängst du langsam an. Das ist der Wurm, der dann kommt. Und dann denkst du, okay, jetzt sind es nicht die Jeans sind weg, was gibt's denn noch? Ne? Ja, ich habe keine mehr. Ja, aber ich habe Seidenhemden. Ja, gib die Seidenhemden. Du siehst, die Seidenhemden laufen auch. Du verdienst die Seidenhemden mehr als dein Lehrer. dein Lehrer im Monat, der dich da quält. Also den Eindruck hast du natürlich, dass er dich quält. Ja, und dann kommen natürlich diese ganzen Flausen und Deformation dann langsam. Und das ist, was dann auch so ein Viertel verformt.
War nach den Seidenhemden Schluss oder kamen dann andere Sachen?
Dann wurde es jetzt richtig abenteuerlich. Dann hast du Pandoras Box geöffnet. Und dann, das meinte ich mit zwiegespaltener Persönlichkeit, dann hast du natürlich eins, eine gute strenge Erziehung, Elternhaus, ganz andere Werte. Und meine Mutter würde mich, ich weiß nicht, sie würde mir die beiden Hände brechen, wenn sie wüsste, dass ich da irgendetwas, was nicht irgendwo gekauft oder was weiß ich, was irgendwo vom Laster gefallen ist, irgendwo verkauft habe. Ne? Also, weil sie immer ehrlich und hart gearbeitet hat und das sollte ich auch. Und nicht jetzt so, ich bin hier der Kluge und ich mache das so. Weil man weiß, wie das meiste dann endet. Meistens.
Bist du denn dann ausgestiegen?
Nee, ich bin dann erst eingestiegen. Ich bin dann erst eingestiegen. So wird man Unternehmer. Ich sehe das als Unternehmer. Also man muss das ja nicht immer, man kann ja auch Sachen, das Interessante ist ja, dass man A und B immer zusammenführen kann. Und aber da hilft natürlich immer wieder, und deswegen sieht man ja auch immer wieder, helfen diese Strukturen, wo es wichtig ist, dass jemand, wie wir schön sagen, gerade ist. Und dann hast du genau die richtigen Ansprechpartner schon im Umfeld. Und dann geht es dann los oder auch nicht. Ich muss zu meiner Person sagen, es hätte ganz, ganz anders enden können. Das Ende ist ja noch nicht da, aber...
Nee, noch sitzt du hier.
Ich meine,
so alt bist du noch nicht.
Na, ich meine, sage ich mal, in dem Segment, ne, so, das ist ja Vergangenheit. Und der Fußball, das meinte ich, deswegen bin ich auf den Fußball gekommen. Der Fußball hat mich gerettet, weil ich habe eben Fußball spielen geliebt, aber auch, ich habe es gekonnt. Und das hat mich dann weitergebracht. Bin ich dann in die Hamburger Auswahl gekommen, da musste ich natürlich weg von hier, weg vom Kiez. Ich habe woanders gespielt. Leider gab es keine Jugendmannschaft, die so stark war, wo ich hätte mich entwickeln können. Dann musste ich nach Bramfeld. Und das ist für mich Ausland. Ich dachte schon, ich brauche einen Reisepass. Weil es war immer Kiez und ihre Umgebung. Ne? Das ist so wirklich der Wirkungskreis. Das ist
Bramfeld ist schon verdammt weit.
Das ist kein Joke. Ne? Das ist wirklich Kiez und ihre Umgebung. Altona ist schon so Antisen. Zentrum, das war es. Hier drunter. Und alles andere ist Ausland. Und der Fußball hat mich davon abgehalten. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte dann parallel, das meinte ich mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde,
obwohl du dazu ja auch Kontakt hattest, weil hier nebenan war ja im Prinzip das Epizentrum des Milieus, Tür an Tür mit der Klause. Da war das Chicago von Ringo Klemm. Der hat das ja relativ zeitgleich, glaube ich, mit deiner Mutter hier übernommen. Also deine Mutter ist hier eingestiegen, Ringo Klemm hat das Chicago gemacht und da sind ja die Rotlichtgrößen ein- und ausgegangen. Da hattest du ja auch Kontakt dahin, ne?
Ja, absolut. Also man hat da natürlich auch ein bisschen aufgeschaut. Weil die Jungs waren, man musste, kann jeder denken, was er will. Klar haben die Sachen gemacht, die gegen das Gesetz waren. Wie gesagt, hier sieht man Sachen sehr relativ im Viertel. Ja, so. Hier ist auch nicht an jeder Ecke auf jeden Tisch irgendwie das Gesetzbuch oder die Bibel. So wie ich es früher empfunden habe, ich fand die Leute so cool. Die waren wirklich cool. Die hatten Stil gehabt und das meine ich, die waren authentisch. Ich weiß nicht, kann ich das in einem Podcast einmal sagen, so, die Jungs hatten Eier.
Das kannst du sagen.
So, das muss mal gesagt werden. Weil die meisten heute Blender und hier, die da alle auf Welle machen, so, die Jungs waren original. Die waren einfach. Und die waren auch gerade und die haben auch nicht viel gelabert. Die haben ihre Sache gemacht. Oft, wie man nachher gesehen hat, leider nicht so gut. Aber die waren schon vom Style her, haben die hier die Messlatte hochgestellt. Die kamen auch nicht einfach, ja, haben sich jetzt irgendwie dann gleich 20 Tattoos machen lassen, gucken böse Frisur. Nein, die hatten Stil. Und wenn eine Feier war, dann guckst du nach rechts, also aus der Klause raus, und dann siehst du die alle im Smoking. Und die Wagen wie aus dem Ausstellungsraum, alle picobello sauber, mit den fettesten Felgen. So, wenn man aus der Kindersicht so sagst, genau so muss das sein. So, wenn ich groß werde.
Also so wolltest du auch sein.
Wo man sagt, nicht nur ich, 80% des, 90% des Viertels der Jungs, dann möchtest du sagen, das Ziel war so ein 560er AMG. Wir reden wirklich von kleinen Jungs. Wir haben kein Internet, das muss nochmal allen Hörern auch klar sein, so. Sondern das ist unser Instagram. Das ist unser Instagram. Das ist unser Disneyland, weil nach Disneyland sind wir gar nicht gekommen. So, aus dieser Situation, wo wir hier leben. Du siehst, die kloppen sich, aber die verteidigen auch die Schwächeren. Das geht einfach nicht. Wenn hier was ist, irgend so ein betrunkener Agro-Idiot, dann kommt gleich so ein Hühner, zack, packt ihn da. Du denkst, so ist Hulk, wie ihn so packt mit seiner Latzhose, Cowboystiefeln, lange Matte und schleppt dann einmal raus und sagt, hey, Mira, ist alles okay, mach dir keine Sorgen, ja, danke und so. Und das war so, das war auf jeden Fall ehrenwert.
Lass uns nochmal zu Ringo Klemm zurückkommen. Den hast du ja hier nebenan auch kennengelernt, ja?
Ja, natürlich, das ist jetzt zwangsweise. Ich habe alle kennengelernt und was Ringo angeht, also die ganze Mannschaft, die da um ihn herum war, überall gibt es Idioten, ne? Das ist ganz klar. Die waren dort kultiviert, für die musste man sich nirgends schämen. Die konnten sich, glaube ich, in jedem Kreis der Gesellschaft bewegen. Haben die ja meistens dann auch, weil es war ja dann auch ganz schick, auch sich mit denen sehen zu lassen, wo sie salonfähig wurden, sage ich mal. Ja, so. Die haben gemacht, was sie gemacht haben, das ist deren Auswahl. Gegenüber mir und meiner Familie waren sie immer super korrekt, hilfsbereit. Marlon, der Sohn von Ringo Klemm, mit denen teilweise hier aufgewachsen, von klein auf aus dem Sandkasten her. Also wir haben das gleiche, denke ich mal, Schicksal erlitten. Wir haben allen diesen Background. Deswegen, egal, glaube ich, wenn ich ihn morgen wieder sehen würde, ist es ein sehr vertrautes Verhältnis. Das ist es. Du kannst hier weggehen, aber die man sieht, auch wenn du sie 10 Jahre nicht siehst. Ja, wie aus einer Familie. Das geht einfach. Das ist wie eine Familie. Wenn ein Familienmitglied nach Amerika fährt und kommt nach 10 Jahren zurück, der kommt wieder zurück. Der ist genauso wie der Familie. In 2 Minuten hat sich das alles wieder getan. Das ist das Schöne. Und da gibt es ein ganz tolles Lied von Grönemeyer. Ich bin wieder hier, im alten Revier. Und das spiele ich sehr gerne. Wenn ich lange weg bin, komme ich in die Klause und dann spiele ich das an meiner Box. Dann sagt er, ich rieche den Dreck. So. Und für andere hört sich das natürlich, Dreck ist irgendwas Negatives. Aber fuck, ich war so in so tollen Elitären, von Singapur, Ibiza, Monaco, Dubai, egal wo. Aber wenn ich hierher komme, es mi barrio. Ich kann das nicht verneinen. Ich kann Geschäfte machen mit irgendwelchen ganz tollen Leuten, was weiß ich, und mich da auch gerne präsentieren. Aber im Endeffekt bin ich weiterhin Kiez. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist gut, weil das hat mich im Leben vor vielen Sachen beschützt. Wer hier aufwächst, hat sofort einen Abschluss im Psychologiestudium. Und vor allem jemand, der durch auch noch eine Gastronomie plus ist. Das ist die Krönung dann nochmal. Weil du siehst, du kennst Menschen an der Körperhaltung, am Gesicht, an der Mimik. Wenn sie reinkommen, weißt du, mit wem du es zu tun hast.
Wir haben jetzt ganz viel über deine Kindheit geredet. Du bist dann aber hier raus aufs Gymnasium in Altona gekommen. Da bist du ja nun raus vom Kiez. War das so Kulturschock für dich oder für die anderen vielleicht?
Nee, ich bin nicht raus. Ich hatte einen Tagesausflug. Es war erfrischend. Ich bin, wie gesagt, Mogel. Ich bin sehr, ein sehr neugieriger Mensch. Ich habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Es war eine tolle Zeit auf dem Gymnasium. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die mich mitgeprägt haben. Man bekommt einen anderen Typus von Mensch präsentiert. Andere Angehensweisen, andere Kommunikationswege als hier, ist ja klar. Egal, wie ich das jetzt ein bisschen sogar verherrlicht habe, ist immer ein gewisser Druck. Ne? Man muss hier immer auf der Hut sein, weil es ist schon ein Dschungel. Ne? Der Stärkere frisst den Schwächeren. Und da muss man sehen, wie man das schafft. Ob man machiavellisch sich irgendwo einreiht und dann im Windschatten von jemandem hier überlebt oder selber nach vorne tritt und sagt, okay, hier, ich bin der Angstlose und dann seine Position klar macht. Das ist dort nicht gegeben. Da sind eine ganz andere Kommunikationskultur. Und das war schön.
Musstest du das erstmal lernen?
Nein, ich habe das von Haus aus zum Glück gehabt. Also der Background auf meiner Mutter und so, also ist so nach den klassischen Parametern eine gute Familie, eine sehr kultivierte. Und meine Mutter haben nur leider die Umstände im sozialistischen Jugoslawien dazu gebracht, dass sie das Land verlassen musste, weil wir unbeliebt waren mit unserer politischen Meinung. Und darunter hat die ganze Familie gelitten. Und so kam das, dass sie dann fast zwangsweise ausgewandert ist. Also das ist definitiv nicht ihr Traumjob gewesen, auch nicht bestimmt von keiner jungen Frau oder Mutter. Es ist der Traum, in Hamburg auf St. Pauli zu leben und zu arbeiten. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben diese Werte halt jetzt hier weitergetragen, auf mich übertragen. Ich trage sie immer noch mit mir. Das meinte ich auch immer wieder mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das eine ist natürlich die äußeren Einflüsse, das eine ist, was man von zu Hause mitbekommt und das ist natürlich der Kern. Wer das nicht hatte, hatte natürlich riesige Probleme, weil das ist immer wie so ein Anker. Ich war immer so, der Anker war so, ich will meine Mutter nicht enttäuschen. Um mal ganz kurz zurückzukommen, was du sagst, die Talstraße, da siehst du, du wirst zur Schule, da siehst du Heroin, zu der Zeit war Heroin sehr stark verbreitet. Heroin-Junkie mit so einer Waffel in der Hand und zittert und ist mit offenen Wunden auch und guckt dich dann kreidebleich an. Und du weißt ganz klar, so willst du nicht werden. Dann macht dir auch Angst, willst ihn auch nicht mal anfassen, hast Angst, dass du nicht irgendwas, dann kam ja AIDS, dann haben wir erzählt, das wird schnell übertragen über Blut und so. Also welche Ängste, ne? So, oder die Spitzen auch, ne, die da rumlagen. Also deswegen meinte ich immer, es gibt immer im Haus und dann außer Haus, in den Dschungel, so Safe Place oder Klause und dann, wow, geht's raus. Und ja, die Schule war interessant, für mich nie eine Schwierigkeit. Nur mein Verhalten war immer das, weil ich sehr, sehr, sehr lebhaft immer schon von klein auf war, schon hier in der Grundschule. Ich war ja hier in der Pestalozzi-Grundschule. Also ich bin direkt hier geboren. In der Talstraße habe ich fast mein halbes Leben lang gelebt. Ich bin zum Kindergarten, in den Kindergarten, die große Freiheit eigentlich, Ecke große Freiheit, hinter der Kirche, in den Kindergarten gegangen. Aus dem Kindergarten nur gegenüber vom Kindergarten in die Pestalozzi-Schule. Mein ganzes Leben, also das kleine Leben war 100 Meter. Wohnung, Kindergarten, Schule, zurück. Also ich bin wirklich gut. So. Und ja, und ich wurde sogar in der Kirche getauft. Das muss man auch nochmal sagen. Das ist auch unglaublich. Geiste Kirche, ne? Große Freiheit. Ja, entschuldige, was wolltest du nochmal?
Die Schule.
Und das war also spannend, war interessant.
Und
da habe ich auch ganz tolle Freunde kennengelernt und andere Freunde. Aber man sieht, wie die Teenies sind.
Unter anderem Fatih Akin, ne?
Ja, aber die interessiert immer natürlich, und ja, genau, auch Fatih auch, interessiert der Kiez. Das ist es. Die Jungs wollen immer den Teufel. keiner fragt nach den guten Rezepten meiner Mutter oder so, sondern die wollen wissen, was macht der da oder kennst du den oder was du sagst, hey, hast du den schon mal gesehen oder so? Wir haben gehört und so weiter. Natürlich habe ich berichtet. So kam auch der Film Kurz und schmerzlos zustande, den Fatih mir netterweise auch dann gewidmet hat. Und durch die Erzählung, weil ich hatte so viel zu erzählen, weil ich glücklicherweise mit allen Gruppierungen sehr gut stand. Ich habe nicht gesagt, okay, ich bin hier, das meinte ich mit positionieren, sondern ich hatte Freunde dort und der Gruppe und der Gang. Ja, und das ist auch natürlich auch gut, wenn man geschäftlich unterwegs ist, dass man alle Türen öffnen kann und mit jedem kommunizieren kann. Also, weil meistens ist das, weil die Kommunikation stimmt nicht und dann passieren Sachen nicht oder kommen nicht zustande, weil die nicht miteinander können oder dürfen. Ja, und wenn jemand so als Medium da ist, dann ist alles einfacher. Ja, auf jeden Fall hat Fatih dann das Ganze sehr gut aufgenommen. Adam, das ist unser, wir waren die Tres Amigos, so nannten wir uns. Wir haben sogar ein ganz nettes Video.
Tres Amigos,
ja. Adam, Fatih und ich. Und wir haben auch ein Video aufgenommen als Tres Amigos. Da hat er den Grimme-Preis gewonnen. Das wurde zu der Zeit in der Show abgespielt. Das war so witzig. Das hat keiner erwartet. Ich weiß nicht, ob Fatih das selber wusste. Das hat eine Freundin zugespielt, weil das war die derzeitige Freundin von Adam, Sukus. Und Adam hat jetzt mittlerweile fast in jedem Film von Fatih mitgemacht. Und er war ja auch Gastronom in Altona, nicht kein Unbekannter. Naja, auf jeden Fall kurz und schmerzlos, super gelaufen. Alles richtig gemacht. Und ja, den Rest kennt man ja, was Fatih angeht, wie das gelaufen ist.
Ja, relativ erfolgreich, würde ich mal sagen. Ne?
Uns hat auf jeden Fall die Liebe zu Prinz verbunden. Ich war großer Prinz-Fan. Und das war speziell. Musik hat uns sehr, sehr stark verbunden.
Und nach dem Abi, was hast du dann gemacht?
Dann bin ich nach Belgrad. Wobei ich musste sagen, ich habe mein Abi in Belgrad zu Ende gemacht, weil ich bin wegen dem Fußball bin ich nach Belgrad, zu Roter Stern Belgrad. Dort wurde ich aufgenommen, also muss man schon sagen, so wie ein kleiner Star. Die waren sehr glücklich. Und wie man weiß, alles, was aus Deutschland kommt, hat immer einen Hype. Und ich kam dann ja eben aus Deutschland. Und das war alles, also die Umstände waren auch sehr, sehr, sehr glücklich für mich. Und der Manager, der zu der Zeit da war, der hat mich da zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht, an die richtigen Leute. Naja, und dann fing alles sehr traumhaft an. Und bei den Vorbereitungen jetzt in die neue Saison, also sprich, das ist natürlich die super Premium-Liga gewesen, das ist der beste Verein Serbiens, Jugoslawiens und 91 Weltpokalsieger bzw. Mannschaftsweltmeister, hatte ich in der Vorbereitung eine schwere Verletzung, die meine Karriere abrupt beendet hat. Und damit auch viele meiner Träume und Ambitionen und auch der meiner Familie natürlich und alle Freunde, die mich da supportet haben.
Und wann hast du dann hier den Laden von deiner Mutter übernommen?
Das war mehr eine unbewusste Geschichte. Also ich habe nie Ambitionen gehabt, die Hans-Albers-Klausel zu übernehmen. Ich war auch nie Gastwirt. Ich habe mit 18 habe ich die Bugsy Cocktailbar aufgemacht, weil zu der Zeit habe ich Tom Cruise Cocktails and Dreams geguckt und fand das fantastisch. Und dachte so, wow, ich würde gerne irgendwo an der Beach würde ich so eine Cocktailbar aufmachen. Das war so der Jugendtraum. Aber dann war natürlich diese ganze, ja, hier diese Realität, Meyer Lansky und ich sage mal so, das sind ja alles so amerikanische Mafia-Geschichten und auch der Kiez hat ja dieses Mafiöse, sagen wir mal so. Und dann ja, wurde es Bugsy Siegel, sonst hätte die Cocktailbar Cocktails and Dreams gegessen, aber jetzt ist es eben die Bugsy Bar gewesen. Und das war aber nicht wert. Ich habe in der Havana Bar gelernt, unten am Hafen, habe das gerne gemacht, aber ich habe es gemacht, nicht weil ich die Ambition hatte, Geld zu verdienen, sondern die Mädels fanden es so toll. Die stehen da wie hypnotisiert an den Tresen, bis du die Cocktails shakes und ich glaube, es gibt keine größere Belohnung. Das Geld war nur Nebensache.
Ach so, du wolltest gefallen.
Ja, ich habe mich in dieser schönen Aufmerksamkeit gebadet. Und das Cocktailmixen, wenn man zu jung ist, ist auch eine gewisse Kunst. Erstmal Spaß, die Musik war da, die Atmosphäre war da. Also es hat schon gepasst.
Also warst du ja eigentlich schon Gastronom. Aber die Albers-Klause, hat deine Mutter dich dann gefragt, ob du sie übernehmen willst, weil sie nicht mehr wollte? Oder wie lief das?
Nein. Also Mutter hatte vorwiegend, hat sie ja diese Zimmervermietung beziehungsweise diese Verwaltung für Herrn Becker gemacht. Und das war schon sehr viel. Die Klause lief einfach so, wie sie lief, dann ab dem Moment nebenbei, weil die Leute, die ganzen Mieter, die haben ja zwangsweise, sind die hergekommen ins Büro durch die Klause und saßen dann auch. Und das war jetzt nicht ein konzeptionelles Ding, wo man sagt, okay, wir haben jetzt ein Konzept für die Klause.
Und das auch. Dazu müssen wir sagen, das haben wir vor der Aufnahme besprochen. Also hier war deine Mutter hatte die Klause, hat aber auch hier die Verwaltung gemacht für sehr viel Wohnraum.
Sehr viel. Also wir reden von Hunderten von Wohnungen. Also dann kann man sich vorstellen, dass eine kleine Klause geschäftlich gesehen da natürlich nicht im Verhältnis ist. Aber es ist etwas, was the core ist. Es ist so, dass die Klause uns, mir und meiner Mutter ermöglicht hat, zu überleben und normal zu leben, sage ich mal, so finanziell. Und alles andere kam dann, zu der Zeit kam dann auch mein Stiefvater in unser Leben und auch meine liebe Schwester. Und so hat sich das dann alles vergrößert. Und die Klause wurde eigentlich so attraktiver, muss man sagen. Sie wurde attraktiver durch das Ganze, durch den Durchlauf von verschiedenen Menschen. Hat sie immer mehr Gefallen gefunden. Und das Publikum wurde größer auf jeden Fall, viel größer. Es wurde bunter. Wir hatten dann auch eine Kiez, also Hans-Albers-Klause, ja, Fußballmannschaft, die gegen andere Kneipenmannschaften gespielt hat. Und es gab zu der Zeit sehr viele Kneipenmannschaften. Heute, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine noch gibt. Also ich persönlich kenne keine. Naja, was ich damit sagen will, ist einfach, ich hatte nie die Ambition, weil ich war immer unternehmerisch tätig, viel im Handel und ich konnte mir nicht vorstellen, statisch zu sein. Es ging nicht darum, die Klause ist mein Zuhause, so sage ich gerne. Und ich liebe sie, pflege sie, weil das ist auch immer mein Faible, so Interieurdesign und so ein paar Sachen zu verändern, zu verschönern, aber jetzt an Thesen zu stehen und da irgendwie die Knolle rauszugeben, das kann ich aus Spaß machen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, so am Wochenende, wo wir uns als junge Leute selber gefeiert haben, da habe ich noch zwei Freunde genommen, die haben mit mir mitgearbeitet und da wusste man nie, wie der Umsatz wirklich ist, aber was in der Kasse war, war da und wir haben Spaß gehabt, ne? Aber so, das spüren die Leute auch, wenn man es dann einfach nur Spaß macht. Und aber das hilft. Und irgendwann wurde meine Mutter, also gesundheitlich war sie nicht mehr so fit. Dann musste sie mehr hat sich auch sehr um meine Schwester gekümmert, ist öfters nach Serbien. Und irgendwann, weil das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, sage ich mal, eine Kneipe zu führen, wenn man schon ein bisschen Lebenserfahrung hat und natürlich unternehmerische Erfahrung, dann geht das. Und dann habe ich gesagt, okay. Dachte, okay, kann ich mit links machen, war auch so. Wobei, wenn wir jetzt langsam von der schönen alten Zeit, sag ich mal, direkt jetzt zurück uns in die Jetztzeit beamen oder kurz davor, sprich Corona, ist das natürlich ein komplett anderes Bild. Es gibt natürlich keine Zimmervermietung mehr, es gibt nicht die fetten Jahre und Corona hat die Hans-Albers-Klause fast in den Ruin getrieben. Also fast so einen Zentimeter hätte gefehlt, wäre die Klippe runtergefallen. Also nicht nur uns, so viele andere. Und da kam einfach irgendwann die Idee, okay, das darf doch nicht sein, weil die Klause ist Kulturgut. Weil ich sehe das hier nicht als Kneipe, Saufstätte oder irgend sowas. Hier sind so viele Geschichten erzählt worden. Hier waren so viele interessante Menschen. Viele Menschen, die hier ihr Leben verlebt haben auch. Ne? Viele sind auch hier draus gestorben, sage ich mal. Die waren gewohnt, das war ihr Wohnzimmer. Und das Ding einfach ja jetzt zumachen, dann kommt hier, keine Ahnung, irgend so ein Kiosk rein oder so. Das kann es nicht gewesen sein. Sowas ist schützenswert. Weil ich bin dann über den Kiez gegangen, habe auch gesehen, wo sind denn die alten Kneipen? Der ist nicht mehr da, der Betreiber ist nicht mehr da, den kenne ich gar nicht. Und immer weniger Menschen, die ich kenne. Und immer mehr neue Läden mit komischen Namen, die gar nicht zu Hamburg passen können. Ne? So. Und dann dachte ich, okay, wir müssen einen Verein gründen zur Rettung des St. Pauli Kulturguts. Das war so die Idee. Weil ich habe verstanden, egal wie gut es mir persönlich eigentlich ginge und ich Alternativen habe für St. Pauli oder also für mich von St. Pauli oder Hamburg, fühlt sich doch die Verpflichtung und Liebe gegenüber meinem Stadtteil, den ich schon eine Zeit lang verlassen hatte, ihm was zurückzugeben. Und weil ich gerade gute Erinnerungen an meinen Stadtteil, wie ich ihn in Erinnerung hatte, habe ich gesagt, ich möchte das, was noch übrig geblieben ist davon, das möchte ich bewahren. Ich möchte helfen, dass das bewahrt wird. Ich möchte helfen, dass wir die Leute retten, die sich auch nicht retten können, die nicht verstehen, diese Kizianer, die eigentlich auch Kulturgut sind, auch wenn es Menschen sind, dass denen geholfen wird. Weil die leben in einem Schema, die wissen nicht, die sind keine wirklichen Unternehmer, die leben eine Kneipe oder so oder ihren kleinen Laden, kleinen Schlüsseldienst oder was auch immer, seit 30 Jahren, die kennen nichts anderes. Die muss man Informationen geben, die muss man Hilfestellung geben. Und so kam eins zum anderen, um jetzt die Brücke zu schlagen zum Bürgerverein. Ich habe viele Leute für diesen angedachten Verein angesprochen. Da meinten die so, was ist denn mit dem St. Pauli Bürgerverein? War mir zu der Zeit fremd, muss ich sagen, wusste ich nicht.
Aber es ist der älteste Bürgerverein Deutschlands.
Ja, also das ist es ja. Und deswegen ist es eigentlich eine Schande, dass er da war, wo er war. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt auf einer viel besseren Position ist. Daran arbeiten wir jetzt. Benedikt Pliquet und Eckhard Oppitz und Maren Wächter und viele andere auch. Und meine Wenigkeit daran, dass wir da was bewegen. Und dann kam ich zum Bürgerverein. Sagen wir so, habe den mit Bene übernommen. Wir sind die zwei Speerspitzen. Und versuchen jetzt, soweit es unsere Zeit auch zulässt, dass wir mehr fürs Viertel tun, für, wie gesagt, Kulturgut oder Kulturgüter auf St. Pauli. Und St. Pauli, die Leute denken immer, das ist so Hans-Albers-Platz, Reeperbahn. St. Pauli ist viel, viel größer, also geht fast bis zum Dammtor und ein Hafen. Er ist so vielfältig, er ist so bunt, da ist so viel bewahrend und rettenswertes, was es gibt. Vor allem aber auch eben die Menschen. Und man sieht auch mit diesen Mietenspiegeln, was passiert. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen einfach hier rausgedrängt wurden. Und die haben das Viertel ausgemacht. Das ist, was ich persönlich vermisse. Ich bin hier und denke, okay, das Haus kenne ich, den Laden kenne ich vielleicht noch. Ach so, das ist ein anderer Besitzer. Aber sehe ganz anderen Typus von Mensch auch.
Und was plant ihr da? Wie wollt ihr dieses Kulturgut erhalten?
Ja, Bewusstsein schaffen. Viele wollen einfach Neues. Alte steht meistens im Weg oder man versteht es nicht. Also auf jeden Fall ein Verständnis schaffen, Informationen geben. Interaktion ist so wichtig. Das hat man gesehen zur Corona-Zeit. Wir hier im Hans-Albers-Platz sind ja hier eng zusammen, Laden neben Laden. Und viele, muss man sagen, kannten sie nicht wirklich. Also das Hallo war schon so ein karges, kurzes na, Hallo, moin, fertig, das war's. Und man wusste gar nicht, wie heißt er denn nochmal oder wer ist das oder wer ist er als Mensch überhaupt? Was ist dahinter? Macht er noch was? Es war erschreckend zu sehen, wie wenig wir uns kannten. Und dass sowas passieren musste, dass wir uns näher kommen und auch wirklich sehen, dass wir nur zusammen etwas bewegen können. Deswegen sage ich, man muss immer auch die guten Seiten auf den ersten Blick schlechten Situationen auch dann sehen. Man muss das sacken lassen. Und ich glaube, dass es so wirklich 5 vor 12 passiert mit diesen Problemen, die wir alle bekommen haben hier durch Corona. Und dass sehr viel passiert ist, viele Sachen sind natürlich komplett ins Leere gefahren, weil wir nicht die Erfahrung hatten. Und es waren Aktionen, die haben eigentlich kein Resultat gebracht. Viele haben sich dann auch demoralisiert, haben gesagt, okay, die reden da nur oder da passiert nichts. Und jeder hat noch sein Leben. Jeder kämpft ja ums Überleben. Gerade jetzt die schwere finanzielle Situation. Weil das Bild ist auch nicht so, wie die Leute das von außerhalb sehen. Das sind nicht nur irgendwelche Banden und Kriminellen, die haben hier irgendwelche Läden. Nein, das sind einfach auch Familienmenschen, normale Menschen. Und genauso wie ich, die einfach einen Laden betreiben, um damit ihre Miete zahlen zu können. Und wenn das ausbleibt, dann hat man ein Problem. Und da ist nichts mit Krimi-Jimmy. Das sind keine Dealerläden oder Waschanlagen. Natürlich gibt es sowas bestimmt auch auf St. Pauli ohne Frage. Das gibt es in jeder Stadt, in jedem Viertel sogar. Aber die meisten Menschen, die hier so lange aushalten und da das Gesicht des Ladens sind, die stehen auch dazu. Die würden nicht hier sitzen, wenn die Geld hätten. Also und das muss man ändern. Und es geht natürlich auch die neuen Bewohner, ihnen ein Bewusstsein zu geben, dass sie verstehen, wo sie leben, dass sie miteinander besser leben, dass jemand für sie da ist. Das ist immer nicht nur, weil wenn die Politiker vor den Wahlen, dann kommen die alle, jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt ins Fettnäpfchen getreten sind mit diesem Fahrradweg, ob das jetzt das Tollste war. Ich glaube, da hätte man mehr kommunizieren sollen. Uns zum Beispiel als Bürgerverein hat niemand gefragt, was haltet ihr von der Umgestaltung, wie wollen wir das mal machen hier, wie ist das Feedback von euren Leuten? Also das wird dann wirklich irgendwie im kleinsten Zirkel entschieden immer noch. Und das ist das Problem, weil die Leute, die zugezogen haben, die haben noch nicht dieses ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl. Früher hätte man hier sehr wenig umsetzen können, ohne dass alle mitreden. Die Leute sind, sag ich mal, zerspalten, die wohnen hier, arbeiten woanders meistens und machen keine Arbeit fürs Viertel. Haben auch keine Bildungsbrücke, die wohnen wirklich da. Die interessiert jetzt nicht, ob die nächste Straße eine Fußgängerzone wird, ob da noch irgendwie ein Lichtkegel hinkommt oder was passiert denn ja oder wie ist dieser Fahrradweg.
Was möchtest du wieder zum Leben erwecken, dass die Menschen sich wirklich hier dem Kiez zugehörig fühlen und gemeinsam diesen Kiez gestalten?
Genau.
Und sich kennen.
Weil das ist das Wichtige. Diese Menschen leben hier, die leben hier und sie haben das Recht und die Pflicht. Das ist auch, es geht hier nicht um jemanden Gefallen zu tun. Die haben die Pflicht, wenn sie hier leben, das hier mitzugestalten. Und das in einer gesunden Art und Weise. Und nicht immer, wenn irgendjemand was macht, ist es immer leicht zu jammern, Schuld auf jemanden zu schieben. Nein, bevor irgendwas passiert, das heißt, man muss aktiv dabei sein, kostet Zeit. Zeit haben wir alle sehr wenig. Wir merken es ja auch gerade im Bürgerverein. Also wir hatten so große Ambitionen. Wir haben ganz ehrlich keine 10% geschafft von dem, was wir vorhatten. Das heißt, nicht nur Menschen, die hier wohnen, weil ich kenne es ja selber, ich bin ja woanders auch gemeldet, zwar habe ich hier natürlich zu tun, ist aber alle, die Kiez interessiert sind, die haben einen starken Bezug zu St. Pauli. Leute, die hier jedes Wochenende weggehen, die haben auch einen Bezug zu St. Pauli. Die möchten auch natürlich, dass hier Sachen vielleicht anders sind. Vielleicht haben die auch keine Lust auf diese Wodka-Läden und was auch immer, würden gerne, dass es hier ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen mehr nach Hamburg. Nicht so trashig, dass wir nicht so jetzt, das ist hier dann keine Trash-Meile, sondern wirklich mehr Kultur. Und das ist ja schön, dass die Leute sich dann im Bürgerverein, also Mitglied im Bürgerverein werden und damit auch natürlich ein Stimmrecht bekommen. Auf den Sitzungen, dass wir das diskutieren, dass schlaue Köpfe sich austauschen und wir das dann so weiterleiten an die Politik. Weil die Politik hängt von uns ab, nicht wir von denen. Und das Zeichen muss man setzen. Natürlich gibt es die IG, darüber würde ich jetzt nicht sagen, die machen viele Sachen gut in ihren Damen, sage ich mal. Der Bürgerverein soll eigentlich, wenn ich das sage, apolitisch sein. Also wir möchten nicht im Schoß irgendeiner Partei sein oder die Speerspitze einer Partei, sondern jeder soll sagen dürfen, konstruktiv, wenn er es möchte, wie und was er für sein Viertel wünscht und dass wir diese Stimme dann, wenn es die Mehrheit ist, weitergeben. Und gerne auch in Zusammenarbeit mit diesen ganzen anderen Vereinen und vor allem mit der IG, zu der wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben und natürlich die stärkste ist, aber einfach auch mehr auf den kleinen Mann hier auch wieder zurückkommen und auf die Betreiber im Sinne von informieren und, dass das nicht negativ klingt, aber auch kultivieren. Einige Läden, einige Betreiber muss dann auch ein bisschen kultivieren. Wir müssten mal einen Grundsatz für St. Pauli, nicht als St. Pauli komplett, aber vor allem Reeperbahn und hier Umfeld mal festsetzen, was ist denn hier wo ist die Messlatte? Was soll hier hin? Soll hier jetzt wirklich nochmal das 15. Wettstudio, der 25. Kiosk oder wo alle sagen, nein, es gibt eine Obergrenze, das geht nicht. Oder so, sollte man sogar vielleicht reduzieren? Also welche Problematiken?
Hm? Letzte Frage. Wir schließen gleich. Was ist dein größter Wunsch fürs Viertel?
Das sind eigentlich auch die Punkte, die ich angespreche. Ich würde sehr gerne, dass das Viertel wieder, wirklich wieder ein Viertel wird. Im Sinne, wie ich gesagt habe, nicht negativ, sondern diese Ghetto-Romantik, dass dieser Zusammenhalt, genau wie beim Fußballspiel von FC St. Pauli, wo alle eins sind, egal ob sie jetzt, woher sie hergekommen sind und hergefahren sind, um St. Pauli zu unterstützen, genauso die Menschen, die hier leben, so einen Zusammenhalt spüren und einen Austausch ohne Grenzen. Das würde ich mir wünschen, dass es wie eine große Familie ist. Weil man geht durch seine Straße und grüßt den Nachbarn und der, und man muss wirklich 10 Minuten gehen, bis man aus der Straße rauskommt, weil man hat mit dem Nachbar geschnackt und mit dem Schlachter und mit dem. Das würde ich mir wünschen, weil es ist so anonym geworden. Leute grüßen einen nicht mal im Hauseingang mehr. Die leben da, die sagen nicht mal ein Hallo. Da gibt es kein Moin, kein gar nichts. Und das ist erschreckend. Das ist, was ich mir Viertel wünsche, dass mehr Gemeinsamkeit, mehr, ja, ich weiß nicht, ob Liebe jetzt das richtige Wort ist, aber das Miteinander muss auf jeden Fall stärker sein, weil sie können nur miteinander überleben, nur miteinander Sachen entscheiden. Es ist wie gesagt im Haus, die leben unter einem Dach, da müssen die Leute miteinander kommunizieren, Sachen besser machen. Und man fängt in seinen Garten an, dann fangen sie an mit dem Haus, in dem sie leben. Wer macht das sauber? Was ist mit der Fassade? Und dann geht's auf die Straße. Dann gucken die, was wollen wir denn hier auf unserer Straße? Was wollen wir denn auf der nächsten Straße? Was wollen wir in unserem Viertel? Und von Mikro auf in Makro. Und so muss das sein. Und von nach außen hin würde ich mir sehr, sehr gerne wünschen, dass St. Pauli ganz klar signalisiert, was es für viele auch schon ist, also durch die tollen Musicals natürlich und Theater, die wir haben, dass wir auch hier Kulturschmelzpunkt sind, aber verstärkt den Leuten, die das immer noch als Disneyland für Idioten damit verwechseln, dass sie herkommen, uns die Hauseingänge vollpinkeln, hier nur sich weghauen, egal, trinken soll jeder, wenn er mag. Aber man muss sich dann somit auch verhalten. Und die ganzen aggressiven jungen Leute, die hierher kommen und sich schlagen und respektlos sich gegenüber vor allem den Leuten aus dem Viertel verhalten. Also am liebsten, die wollen wir gar nicht haben. Entweder können wir die gemeinsam, und da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir unsere Gäste mitkultivieren, dass wir Grenzen setzen und dass wir Sachen nicht zulassen. Und dass St. Pauli einfach wirklich ein Ort der Freude ist. Genau wie vieles auf dem Spielbudenplatz, auch durch viele Konzerte da ist, auch wo man sagt, Musik, das ist gleich Liebe, gleich Freude, das ist okay. Aber nicht Agro, und das machen diese Wodka-Bomben-Kioske, genau das, da kommen junge Leute, die noch nicht reif sind, die betrinken sich, die beamen sich da wirklich weg, und dann kommen ganz unschöne Szenen. Und ich würde mir wünschen, dass das verschwindet, ganz, komplett ganz.
Das wünsche ich dem Kiez auch.
Ja, tut mir leid, mich jetzt ein bisschen hineingesteigert. Weil nein, das ist so mein Trigger. Das ist mein Trigger, weil es ist wirklich, am Wochenende fühle ich mich selber dann fremd. Wenn sehe ich so Leute, die so, sich sowas von asozial verhalten, da kriege ich eine Gänsehaut, da werde ich aggressiv. Und dann entziehe ich mich. Und ich habe auch mittlerweile auch einen Rückzugsort, der nicht auf St. Pauli ist. Und ich habe den, das ist dann mein Luxus. Aber würde ich hier, und genauso muss ich sagen, können die Leute, die hier wohnen, also das kann ich nochmal mit auf den Weg geben, die hier wohnen und dann irgendwie mit, keine Ahnung, 3 Kindern und denken, die sind hier im Schwarzwald, irgendwo in der Hütte und nicht auf dem Kiez und sagen, ja, die Musik ist jetzt zu laut aus irgendeinem Laden. Ich meine, ich verstehe nicht, was die nicht verstehen, wo die hingezogen sind. Also das ist der Kiez, das ist St. Pauli, hier ist es laut und hier wird es immer hoffentlich auch laut bleiben. Und wer damit nicht was anfangen kann, der darf nicht hierher ziehen. Der muss einfach irgendwo, keine Ahnung, nach Langenhorn oder so. Es ist alles, es gibt Alternativen. Ne? So, auf jeden Fall nicht St. Pauli. Nur als Tipp so nebenbei noch. Ja.
Dann schließen wir jetzt mit diesem Tipp. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, alles
vielen
Gute.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.